HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Bülent Ceylan, Dieter Nuhr, Nightwash, das sind viele bekannte Fernsehformate. Und mein Gast haben Sie sicherlich schon mal in einem dieser Formate gesehen. Denn kein Wunder, Tanchala ist ein Mann mit vielen Talenten und Leidenschaften. Er ist Leistungssportler, er ist Model, er ist Rollstuhlfahrer, er ist Einzelkind. Ganz wichtig, das spielt heute Morgen noch eine Rolle. Und natürlich Comedian, deswegen ist er ja so oft Gast in diesen Formaten. Und seit neuestem auch Buchautor. Grund genug, ihm dazu zu gratulieren. Gratulation, lieber Tan.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Einzelkind ist großartig. Das ist eine Leistung. Ne? Das muss man erstmal schaffen.
Ja,
gerade
genau.
Als Türke. Es ist wirklich eher untypisch. Ne?
Stimmt. Ich war gestern im Krankenhaus, habe meine Mutter besucht und nebenan liegt eine türkischstämmige Frau. Und das Zimmer ist nicht übermäßig groß, aber es war wenig Platz.
Es waren alle da.
Waren wirklich alle da. Aber das Gute war, es gab sehr viel zu essen.
Ja, das glaube ich. Wir teilen ganz gerne, glaube ich.
Ne? Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut.
Es gibt ja wenig, was vielleicht auch du in deinem Leben so zum ersten Mal machst, aber das erste Mal ein Buch rausgeben. Wie fühlt sich das denn an?
Wahnsinnig interessant, vor allem es dann auch zu lesen, wenn man fertig ist und dann so eine eigene Zeitreise quasi zu unternehmen, das ist schon sehr spannend. Das Schreiben an sich war schon spannend genug, aber das dann am Ende nochmal zu lesen und während man es liest tatsächlich auch zu sagen, also hoffentlich interessiert das die Leute überhaupt, weil man selber sich natürlich denkt, naja, das ist ja eigentlich so ganz normal alles, was dir da passiert ist, aber scheint ganz gut angenommen zu werden, also freut mich sehr.
Also das heißt, man liest es nochmal anders als zu dem Zeitpunkt, als du es, ich gehe jetzt mal davon aus, Klammer auf, selbst geschrieben, Klammer zu, hast.
Ja, total. Wenn man es im Schreibwahn, das Problem ist ja auch beim Buchschreiben, das war ja das erste Mal, mal abgesehen von den technischen Bedingungen, die man ja hat, wo das dann alles 20 Mal hin und her geht mit dem Lektoriat, wo man sagt, oh, also man selber denkt, ich habe jetzt die
du
Grenze.
Denkst, du bist fertig und dann geht es eigentlich erst los mit diesem ganzen Kleinscheiß.
Absolut. Man denkt auch, man ist an den Grenzen seiner Genialität angekommen, indem man so ein Zitat oder irgendwas geschrieben hat und dann kommt das zurück und ja, also das ist jetzt so ruhig nochmal ein bisschen anders. Dann hat man das Gefühl, man verschlimmbessert ist und dann kommt aber zurück, großartig, so nehmen wir es. Und ich so, oh. Und dann machst du, du kannst dich auch nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt, das funktioniert nicht. Du hast irgendwie in den blödesten Momenten deine Kreative, die Muse küsst dich beim Autofahren, wenn du gerade irgendwie überhaupt nicht kannst, wenn du in einem Meeting bist und jemand dir was erzählt, dann denkst du, Entschuldigung, ganz kurz, ich muss mal hier was aufschreiben.
Ich schreibe also, nämlich gerade ein Buch.
Ja, genau. Und so hat das tatsächlich abgelaufen. Ja,
genau. Jetzt sind ja heute viele noch, wahrscheinlich liegen die irgendwie noch gemütlich im Bett oder sitzen am Frühstückstisch, wenn die uns zuhören. Wenn du morgens aufstehst und ich gehe mal davon aus, dein Rollstuhl steht in der Nähe deines Bettes, ist dein Aufstehen anders als bei mir? Dauert das irgendwie länger? Hast du dann einen anderen Ablauf und ein anderes Prozedere?
Ja, es galt eigentlich wie bei anderen auch. Ne? Also ich stehe halt auch mal mit dem falschen Rad auf. Also es kann sein, dass die Laune nicht so gut ist. Das Aufstehen an sich ist halt...
Ist es auch das linke Rad, wie bei uns der linke Fuß?
Es ist, ja, tatsächlich. Was immer wichtig ist bei mir, ist, dass die Bremsen angezogen sind. Das vergesse ich manchmal, wenn ich abends ins Bett gehe, weil wenn ich ohne Bremsen vor meinem Bett in den Rollstuhl jumpe, dann kann das sein, dass das Ding mal zurückrollt und die Wand hinter dem Stuhl, wo ich quasi mal aufstehe, die ist sehr renovierungsbedürftig mittlerweile. Also ein paar Mal gegen den ballert.
Also es waren viele Abende, wo du nicht bei klarem Kopf dann ins Bett gefallen bist. Wir wollen heute reden über dich eben auch mit deinem Blick auf das Leben auf der einen Seite im Rollstuhl, denn Rollt bei mir heißt ja dein aktuelles erstes Buch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da noch viele folgen werden. Und den Blick eben auf Nichtbehinderte. Und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist hier im HR3 Sonntagstalk, Tanchala. Und wir verbringen die nächsten beiden Stunden miteinander. Guten Morgen. Im Sonntagstalk. Tanchala, du bist erfolgreicher Comedian, du bist Rollstuhlfahrer und das spielt in deinem Comedy-Programm neben vielen, vielen anderen Themen auch immer wieder eine große Rolle. Warum sitzt du im Rollstuhl?
Bei mir wurde eine angeborene Rückenmarkserkrankung festgestellt. Also quasi kurz nach der Geburt kam die Diagnose Spina Bifida, was so viel bedeutet wie offener Rücken. Das Rückenmark hat sich nicht richtig geschlossen. Also die Nerven, die zu den Beinen gehen, sind da etwas eingeschränkt. Und
wie viele Menschen haben das? Kann man das sagen? Wie viele Kinder von wie vielen haben diese Diagnose bei der Geburt?
Also es ist tatsächlich so, dass jedes, ich glaube, tausendste Kind, wenn ich das jetzt richtig irgendwie im Kopf habe, hat. Viele wissen es auch gar nicht, weil es gar nicht sichtbar ist, je nachdem, wie offen die ganze Geschichte ist. Es kann aber auch sein, dass ich mich jetzt mit der Zahl geirrt habe. Ich habe irgendwie so eine Zahl irgendwie in Erinnerung gehabt. Und das Problem damals war, also ich bin ja 1980 geboren, dass es noch nicht so gut diagnostizierbar war. Also die haben dann irgendwie, die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, ihr Sohn wird wahrscheinlich irgendwann mal im Rollstuhl sitzen. Und irgendwann mal ist natürlich eine sehr ja, vage Aussage, wo man erstmal nichts mit anfangen kann.
Ja, und auch eine schwierige Situation für Eltern, denn wenn du deinen Sohn in den Händen hältst, den Erstgeborenen, ja, das bist du ja eben auch der Einziggeborene, dann ist man ja stolz und eigentlich überflutet mit Glück. Weißt du, was das mit deinen Eltern gemacht hat, diese Diagnose?
Das war tatsächlich sehr niederschmetternd. Also meine Eltern haben mir im Nachhinein, also jetzt, wo ich sehr, sehr gut damit klarkomme, das ist gar nicht so lange her, da haben die mir erzählt, dass die tagelang nicht mehr schlafen konnten. Also das war wirklich eine schockierende Meldung. Jetzt im Nachhinein hätten sie gewusst, hätten sie einen Blick in die Zukunft geworfen und gesehen, wie das sich dann doch alles entwickelt, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Aber natürlich jeder, der Kinder hat, kann sich da reinfühlen, wie es ist, wenn man ein Kind bekommt und dann erstmal so eine Meldung kommt, ihr Kind hat so und so und dann egal was dann kommt, das ist, glaube ich, schlimm. Und das war erstmal eine ganz, ganz schwierige Phase von meinen Eltern, weil man halt einfach nicht absehen konnte, was ist das überhaupt und wo führt das Ganze hin?
Ja, und wenn du dieses Damoklesschwert über dir hast als Familie, dass du irgendwann im Rollstuhl landest, hast du ja wahrscheinlich das Gefühl, du willst dir in irgendwie 3 Lagen Schaumstoff und 5 Skianzüge dich packen, ja, damit du gepolstert durch das Leben gehst. Bist du denn besonders mit so einem damals schon in den 80ern Helikopter-Elternblick dann aufgewachsen? Du durftest dies nicht, du durftest das nicht oder war alles möglich?
Ich war tatsächlich sehr, sehr wohl behütet tatsächlich. Ich habe letztens mit einem Kollegen
Ich spring nicht vom Bett, genau.
Also ich habe witzigerweise letztens mit einem Kollegen gesprochen, einer meiner besten Freunde, ist aber Deutscher und das irgendwie ist auch Einziger. Und wir sind beide sehr allergisch gegen alles. Und wir haben das irgendwie mal versucht zu eruieren. Also gucken, wieso ist denn eigentlich alles und er ist noch schlimmer eigentlich als ich. Und
also von Nüssen bis Milch, so alles, was man sich, Bienen, Mückenstichen, alles.
Eigentlich können wir nur noch in so einem Zelt überleben. Und da haben wir mal drüber gesprochen, warum das so ist. Und eigentlich sind wir dann irgendwann drauf gekommen, ich glaube, es ist wirklich so, dass unsere Eltern uns damals mit dem Löffel, mit dem sie uns gefüttert haben, noch vorher nochmal mit Sagrotan eingesprüht haben. Also von daher, da kann man mal so ein bisschen sehen und genauso war es auch. Und ja, also es wurde schon sehr, sehr auf mich aufgepasst und Einzelkind ja auch deswegen, so erklärt sich das Ganze auch, meine Eltern wussten natürlich nicht, wie viel Aufmerksamkeit braucht dieser Junge jetzt mit dieser Behinderung. Also werden wir keine weiteren Kinder auf die Welt bringen, damit wir uns halt um ihn kümmern können.
Aber man muss es eben nochmal sagen, es ist ja eine physische Einschränkung, wenn du jetzt sagst, ab dem unteren Rücken, dann leiten die Nerven die Informationen nicht weiter in die Beine und damit natürlich auch nicht in die Füße. Und dieser Impuls, dieser Befehl, aufstehen, laufen, Tan, der kommt ja nicht unten an. Spürst du denn noch was oder bis wohin spürst du was?
Genau, man muss auch dazu sagen, dass es ja ein schleichender Prozess war. Also diese Krankheit oder diese Lähmung der Beine wird erst mit dem Wachstum schlimmer. Ich konnte zum Beispiel sehr gut laufen, bis ich ungefähr 12, 13 war und dann habe ich langsam gemerkt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, also das hat man halt anhand von Kleinigkeiten.
Wie hast du das gemerkt?
Subjektiv eigentlich gar nicht, ich habe es wirklich gesehen, also ich hatte, man muss sich ja so vorstellen, dass es eine ganz klare, sichtbare Gehbehinderung war.
Mhm. Und also du konntest gehen, aber bist gegangen wie...
Genau, sah aus wie ein angeschossener Bär, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Also man hat schon gesehen, dass es ein starkes Schwanken des Oberkörpers ist, weil die Wirbelsäule halt auch sehr schief war. Das war so ein starkes Humpeln eigentlich. Und da habe ich selber gemerkt, wenn ich zum Beispiel in der Schule auf Wanderung war, dann ist man ganz vorne gestartet und kam aber immer als Letzter an und man hat das irgendwie nicht richtig verstanden, warum eigentlich. Aber dann auch bei so Sachen wie, wenn die Mitschüler irgendwie oder die Kindergartenkollegen immer erzählt haben, ja, gestern waren wir wieder auf dem Spielplatz und dann schwimmen und ich war wieder beim Arzt. Dann hat man schon gemerkt, dass...
Hast du richtig gepunktet?
Ja, total. Also man hat sich auch früher angefangen...
Darf ich mal mitkommen?
Ja, genau. Und vor allem hat man früher angefangen, sich als Person wahrzunehmen.
Ich meine, wir lachen jetzt auch ein bisschen drüber. Komm, du bist Comedian. Aber gab es sowas wie Mobbing und gab es Hänseleien, wenn du sagst, du gehst ein bisschen schwanken wie so ein Bär und um die Wirbelsäule zu unterstützen? Im Grunde stelle ich mir so vor, als wenn du mit Schwung immer ein Bein nachziehst und dann das nächste so in so einer Außenbewegung rumwirfst.
Ja, also natürlich, wir waren Kinder, ne? Das ist nicht zu verhindern. Kinder sind grausam und es war natürlich schon so, dass man es versucht hat. Ich habe aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass ja, je dominanter die Person ist, also je stärker du als Person auftrittst, umso weiter rückt diese Behinderung in den Hintergrund.
Sagt Tan Challa und er ist mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, guten Morgen. Die erste Ferienwoche ist um und wir haben uns einen Comedian eingeladen. Und die meisten Comedians, wenn wir mal so darüber nachdenken, haben ja ein ganz bestimmtes Markenzeichen. Entweder tragen sie eine Mütze, sitzen im Stuhl oder wie Bülent Ceylan, den erkennen wir alle immer an seinen fantastischen langen Haaren. Tan Challa, du bist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk, ein gefragter Comedian. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal?
Ja, also ist ja völlig eindeutig, ganz, ganz klar sind es meine kurzen Haare. Nein, es ist...
Dein fantastisches Lächeln.
Ja, genau.
Deine durchtrainierten Arme.
Ja, genau, das stimmt. Nein. Schweizer Taschenmesser der Minderheiten als Türke und Rollstuhlfahrer hat man natürlich da auch, ja... Ich meine, das ist eine Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal so, weil Stand-up-Comedian zu sein im Rollstuhl ist natürlich schon Comedy an sich, ne?
Schafft irgendwie eine ganz neue Begrifflichkeit, ne? Sit-down-Comedy heißt es dann oder Sit-in ist für dich dann eigentlich eher besser.
Das wäre so, das Sit-up-Comedy irgendwie sowas, ja, vielleicht ist das ein neues Genre, muss man einfach mal...
Wir haben gerade noch mal eben drüber gesprochen, wie das ist, wenn man aufwächst als Kind mit der Diagnose Spina Bifida und du konntest bis zu deinem 14., 15., 16. Lebensjahr ja laufen mit Einschränkung, also so ein bisschen schwanken hast du das beschrieben, aber gehen ging, wohl wissend, dass du irgendwann im Rollstuhl wirst sitzen müssen. Und wir haben gesagt, Kinder sind grausam und wenn man klein ist, dann spielt natürlich dieses Laufen, Rennen, Klettern andauern eine so präsente Rolle. Das nimmt ja bei uns Erwachsenen dann irgendwann auch mal ein bisschen ab. Und du hast gesagt, es hilft, wenn man sich klar durchsetzen kann. Und das hast du schon im Kindergarten gemerkt.
Ja, das hat man sehr, sehr schnell wahrgenommen. Man musste irgendwo so ein bisschen sich auch in den Vordergrund tun, damit man halt eben die Behinderung klein gemacht hat. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn man im Sandkasten die Sandkasten-Gang gegründet hat, um dann das Blockhaus zu übernehmen, da habe ich schon gemerkt, aha, okay, das ging dann weiter in der Schule. Dann habe ich immer geguckt, ja, wie kannst du ja eigentlich Klassensprecher werden? Das war ja schon fast Politik im Juniorbereich. Und das war immer ganz, ganz toll. Und da habe ich halt schnell gemerkt, ja, die Behinderung muss nicht immer gleich nur von Nachteil sein. Du musst dich aber erstmal von Minus auf neutral hocharbeiten, wo die anderen schon mal von Anfang an sind. Und das gibt
ist
natürlich
das
auch einen gewissen Ehrgeiz.
So?
Ja, absolut. Also das merke ich auch. Also man, viele denken, wie ist das denn als Rollstuhlfahrer in der Öffentlichkeit oder in den Medien? Hast du da nicht auch Vorteile? Und ich glaube, nicht unbedingt. Man hat zwar dieses Alleinstellungsmerkmal und das ist auch erstmal interessant, aber man merkt trotzdem, dass es immer noch so eine gewisse Vorsicht gibt und eine gewisse, ja, naja, Konservativität kann man es auch nennen. Aber es gibt Berührungsängste. Das ist wie im Alltag, wie im Leben auch. Und gerade in den Medien, weil man dann natürlich vielleicht gesellschaftlich gesehen eben nicht so repräsentativ ist oder so perfekt, wird da immer noch mit Vorsicht angegangen.
Ja, und du bist ja eben nicht nur der Rollstuhlfahrer, du bist ja eben so vieles mehr, ja, also von daher kann ich mir vorstellen, ist das immer wie so ein bisschen wie so ein rosa Elefant, der im Zimmer steht und keiner will das ansprechen.
Genau, und das ist genau wie im Alltag, wie auch auf der Bühne, da ist nämlich genau das Problem, man hat das Gefühl, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo hinkomme, wo viele Leute sind, bevor ich nicht gesagt habe, warum ich im Rollstuhl bin, ist eine gewisse Unsicherheit da und erst danach ist es dann, ah, okay, gut. Und das kann man aber auch irgendwann mal verhindern, also dass man sich rechtfertigen muss. Ich glaube, wenn man halt einfach von der Art her sehr, sehr offen und locker ist und dann sind die Leute auch sicherer und dann kommt diese Frage auch nicht
aber
so schnell.
Aber das musst du eben immer liefern. Also wenn du das sagst, okay, es ist in der Schule zu sagen, ich übernehme ein Amt, damit die Behinderung oder die physische Einschränkung in den Hintergrund rückt. Das heißt, du musst ja auch immer liefern.
Genau, man kann sich nie irgendwie das ausruhen.
Vor.
Absolut, absolut. Man hat immer diesen unterbewussten Druck. Entweder liefere ich oder ich erkläre es erstmal, warum es so ist und sonst wirst du hier nicht weiterkommen.
Erklär mir das nochmal, was ist deine Erfahrung? Was schenkt das Menschen, wenn du sagst, okay, ich bin geboren worden mit dieser Diagnose, es ist eine körperliche Fehlbildung, es ist ein offener Rücken. Was ändert das dann, wenn du es erklärst? Was wäre der Unterschied zum Beispiel zu einem Unfall?
Ich glaube, also für mich selber erstmal ist es sowieso schon mal so, dass ein Unfall, glaube ich, weitaus schlimmer wäre, weil wenn ich jetzt ganz normal laufen kann, mich überhaupt nicht mit diesem Thema befassen kann und dann aufwache im Krankenhaus und nicht mehr laufen kann, von einem Tag auf den anderen ist es, glaube ich, wirklich nochmal schwieriger und auch schlimmer. Und durch diesen schleichenden Prozess kann man sich natürlich sehr darauf einstellen. Der Begriff Rollstuhl ist natürlich auch sehr, wenn man damit nichts zu tun hat, erstmal auch sehr widersprüchlich. Ne? Also es rollt und gleichzeitig ist es ein Stuhl. Also man soll irgendwie den ganzen Tag drin sitzen und gleichzeitig die Oma damit besuchen fahren. Also das ist wie so ein Planet, der um einen herumkreist. Man weiß irgendwie nicht so richtig, der immer so näher kommt, aber man weiß gar nicht so. Rollstuhl ist auch was sehr Endgültiges. Ich habe ja auch eine lange Phase gehabt, wo ich wirklich mit Krücken gelaufen bin, weil Krücken konnte man ja noch erklären, ja, ich habe mich verletzt, ich habe Snowboard oder Kreuzbandriss ist auch super, weil das lange dauert. Ne? Da muss man sich nicht so schnell wieder was Neues einfallen lassen. ist aber tatsächlich.
Ginge das heute noch, dass du mit Krücken rumläufst?
Das würde rein theoretisch würde es gehen, ist aber halt super anstrengend und es ist auch unpraktisch. Man kann ja nichts machen. Man kann kein Handy in der Hand halten, man kann keine Einkaufstasche, man kann nichts machen. Also der Rollstuhl ist halt weitaus praktisch. Ah ja, absolut, absolut. Und das war schon nicht so einfach. Und wenn man das aber dann erklärt hat, dann habe ich mal das Gefühl gehabt, dass die Leute eher beruhigt daran, weil natürlich diese Frage immer im Raum steht und immer im Hinterkopf ist.
Ich denke manchmal, es ist, weil man sich nicht so in die Augen gucken kann. Also man, wenn viele jetzt mit dir sprechen, guck mal eher runter und du musst nach oben gucken. Kann das an dieser unterschiedlichen Blickrichtung auch liegen, dass Menschen verunsichert sind?
Das kann natürlich sein. Das ist für mich persönlich.
Oder ist das völlig absurder Gedanke für dich?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, du triffst da wirklich den Nagel auf den Kopf, weil ich finde zum Beispiel am allerschlimmsten, wenn mich jemand fragt, was ist denn für dich eigentlich das Unangenehmste am Rollstuhlfahrer-Dasein? Ganz ehrlich, es ist nicht das nicht laufen können. Es sind auch nicht irgendwelche Bürgersteige oder Stufen oder Treppen, das kann man alles lösen. Was nervig ist, ist tatsächlich dieses nach oben gucken müssen, weil man ist ja plötzlich auf der Perspektive eines Kindes wieder.
Ja, genau, eines Grundschülers fast, ne?
Richtig, genau. Also man soll sich mal vorstellen, wie ist das eigentlich, wenn sie ab morgen nur noch 1,50 Meter groß sind oder 1,40 Meter? Das ist erstmal eine andere Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes.
Bei der Schauspielerin Christine Ursprung ist das jetzt die Geschäftsgrundlage, weil sie eben sehr klein gewachsen ist. Bei dir ist das, weil du im Rollstuhl sitzt, aber eigentlich brauchst du ja einen guten Physiotherapeuten, oder? Du
Absolut.
Musst ja immer hochgucken.
Ja, richtig. Und das merkt man tatsächlich auch. Also irgendwann, ja, meine Physiotherapeutin sagt, das ist bei dir anders ausgeprägt als bei anderen, weil du ständig über Kopf Sport machst, nämlich nach oben gucken. Und das ist das Blöde daran. Man kann sich nicht immer überall hinsetzen. Also meine Mitmenschen können ja nicht immer in die Hocke gehen, wie die Supernanny und mit mir reden, als wenn sie mich gerade erziehen wollen. Ist ja auch blöd, ne?
Die Supernanny. Ja. Dieses Wort habe ich in meinem Hirn drin. Ich glaube, irgendwo ganz
hinten. Irgendwo ganz hinten. Irgendwie.
Und jetzt schießt das so nach vorne mit so einem Lachreflex. Oh Mann, Tanchala, ich freue mich, dass du heute da bist. Wir reden gleich weiter und wir müssen noch mal sprechen, wie das tatsächlich ist, wenn man dann so Teenager ist und ist dann eben einfach unglaublich viel beim Arzt und eigentlich will man ja raus in die Welt und ist dann wieder so eng mit den Eltern verbandelt. Wir reden gleich weiter und in der Zwischenzeit würde ich mal sagen, spielen wir ein bisschen Musik. Felix Jehn, Close Your Eyes. Der Comedian Tanchala ist heute mein Gast des Tages und ist mit einem offenen Rücken einer Fehlbildung der Wirbelsäule aufgewachsen. Mit dieser Diagnose kommt circa jedes tausendste Kind auf die Welt. Dich trägt dein Humor durchs Leben, den hast du ja nie verloren. Das beweist du auch in deinem Buch Rollt bei mir. Es ist voller Witz und voller Leichtigkeit und spricht eben Themen an, die wahrscheinlich andere sofort in Trauer und in Melancholie stürzen würden. Wir senden dieses Gespräch mit Tanchala heute nochmal in diesen Sommerferien. Und Tanchala erzählt uns, warum Humor immer wieder sein Motor ist, weiterzumachen. Denn es ist ja nicht immer alles leicht und witzig.
Ja, es ist eine tolle Sprache, um so ein sensibles Thema zu transportieren. Und ich hoffe, dass das halt im Buch so rüberkommt. Das war mein größtes Ziel. Ich wollte gerne
ein
Buch schreiben mit wirklich in meiner Muttersprache, nämlich Humor.
Dieses Augenzwinkern, hattest du das auch schon als Teenager, als absehbar wurde, das geht nicht mehr lange, so mit dem schwankenden Gang, mit den Krücken hast du noch eine Phase überbrückt, als klar wurde, der Rollstuhl kommt immer näher?
Am Anfang noch ja, wo der Rollstuhl noch nicht so nah bei mir dran war, da war es eher so, dass ich war schon immer ein sehr ironischer, ein sarkastischer Typ auch und bin da mit viel Witz und Humor rangegangen, aber je näher der Rollstuhl kam, umso tiefer hat es einen dann auch tatsächlich gerissen, weil man dann irgendwann wahrgenommen hat oder festgestellt hat, gut, jetzt bald bist du wahrscheinlich ein Vollzeit-Rollstuhlfahrer und dann sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus.
Wie ändert das eigentlich eine Beziehung zu Eltern, wenn man in dieser Phase ist, so Abi-Phase, man bricht ja eigentlich raus ins Leben, man löst sich auch vom Elternhaus. Warst du in dieser Phase intensiver als vielleicht deine Freunde, Freundinnen angewiesen auf deine Eltern?
Ja, definitiv. Die Bindung war halt immer schon sehr stark, auch aufgrund der Fürsorglichkeit natürlich meiner Eltern, die sowieso schon mal gegeben ist, auch sogar ohne Behinderung. Meine Eltern sind von sich aus selber so aufgewachsen. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass wenn sie von draußen von der Schule kam, dass ihre Mama ihre Pantoffeln vom Ofen gelegt hat, damit die warm sind. Also so sind meine Eltern aufgewachsen, genau. Und so haben sie es auch weitergegeben. Und wenn dann natürlich noch dazu kommt, dass der eigene Sohn eine Behinderung hat, also auch einen gewissen Mehraufwand an Aufmerksamkeit, dann kam natürlich eine Welle auf mich zu, die sehr eingebettet war und dadurch ist die Bindung sehr, sehr stark und so kam das halt auch, dass ich eben nicht so schnell flügge wurde und irgendwie aus dem Haus raus bin, sondern sogar nach wie vor im selben Haus wie meine Eltern lebe.
Haben Freunde eigentlich Interesse, wenn es jetzt nicht das erste Mal ein Termin beim Arzt ist, sondern ich sage mal der 80., der 90. Termin, wirklich noch Interesse und wollen wissen, wie es dir dann geht oder stellt man da fest, während die Welt entdecken, gibt es bei denen so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, was dein Spina Bifida angeht?
Das Schöne daran ist
Was
eigentlich.
Was hast du erlebt beim Thema Freundschaft?
Ja. Das Tolle daran ist, dass ich diese Frage eigentlich gar nicht so richtig beantworten kann, weil meine Freunde, auch meine Eltern, mein Umfeld, die haben mich das nicht so richtig spüren lassen. Das wurde halt als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Mhm. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie, also wenn man jetzt das erste Mal plötzlich den Rollstuhl dabei hatte, dann hat man gesagt, ja gut, ich stelle den mal kurz ins Auto. Und wenn man ihn in einer Woche wieder gebraucht hat, so war es ja am Anfang, dass der Stuhl halt immer öfter dann mitkam, dann hieß es, ja, brauchst du den Stuhl heute? Soll man einpacken, aus der Garage holen oder nicht? Und es war halt so eine, das wurde gar nicht so thematisiert. Also ich habe mich auch noch nie mit meinen Eltern zum Beispiel zusammengesetzt und mal so richtig darüber geredet. Das Thema wurde so auf eine sehr positive Art und Weise beiseite gelegt, weil es halt einmal nur mal so ist, wie es ist. Meine Freunde machen das ganz bewusst, auch wahrscheinlich ja taktisch, auch pädagogisch gesehen wahrscheinlich, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Meine Eltern haben einfach, glaube ich, versucht, das aus einer gewissen Fürsorglichkeit von mir fernzuhalten.
Und trotzdem hast du ja jetzt ein Buch drüber geschrieben. Also dadurch steht es ja eben wieder mitten im Raum. Was war denn deine Motivation zu sagen, ich schreibe, rollt bei mir? Wenn du sagst, okay, für alle anderen in meinem Umfeld, die Menschen, die mir wichtig sind, die ich liebe, die mir nahe sind, und deine Beziehung zu deinen Eltern ist ja besonders intensiv. Was war dir denn nochmal wichtig, uns, den Lesern, damit auf den Weg zu geben?
Erstmal war ich, glaube ich, die letzten 4-5 Jahre wurde ich immer mal wieder auf ein Buch angesprochen, wo ich mir halt immer gesagt habe, naja, das ist ganz nett und so, aber ich kenne, wen interessiert das denn? Und das ist doch irgendwie gar nicht so. Für mich ist es natürlich eher normal gewesen. Und dann sind halt viele Sachen passiert mit dem Modeln, mit dem Basketball, mit dem Comedian-Dasein, wo ich gemerkt habe, ja, vielleicht kann man anderen Leuten damit halt auch einen gewissen ja, Mut und eine Motivation mitgeben, weil natürlich ich auch sehr viel Glück hatte, das darf man auch nicht vergessen. Und wenn man eine schwierige Situation oder eine neue Lebenssituation geschwängert von Glück überwältigen kann, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, das weiterzugeben. Und wirklich ein absoluter Schlüsselmoment war tatsächlich, das war vor ungefähr 1,5 Jahren, da war ich in der Stadt Eis essen mit ein paar Kollegen und klar, durch die Comedy wird man auch mal erkannt und dann kommt auch mal jemand und fragt mal, machen wir mal ein Foto machen oder so. Und dann kam dann wieder jemand auf mich zu, so ein Riesentyp. Typ 2 Meter hoch, 3 Meter breit.
Oh
und,
mein Gott, das klingt jetzt so, als wenn der dich mit dem Rolling gleich hochguckt.
Ich dachte auch, der wollte mich mitnehmen, ja, ein bisschen trainieren da. Nee, und mein Kumpel, der da mit mir saß, hat gesagt, hier, da kommt wieder einer, der will bestimmt ein Foto mit dem machen, weil der sah schon so aus. Und dann hat er sich neben mich gesetzt, dieser
Wie
Koloss.
Merkst du, dass das einer ein Foto mit dir will? Komm, beschreib das mal, wenn die sich
Das merkt, das spürt man. Also ich weiß nicht, du kennst das doch, oder? Du weißt, die gucken dich schon an und dann kommen die irgendwie. Und dann du siehst das am Blick, du weißt es, du siehst es auch nur peripher und du weißt genau, die werden gleich ansprechen. Ja, total. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das auch super und ich finde das auch toll, dass die Leute das machen. Aber bei ihm, seinem Fall war es so, dass, also der kam wirklich und hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, hi Tan, ich wollte mich mal bei dir bedanken. Und habe ich gesagt, wofür? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einen Bruder, der sitzt auch im Rollstuhl. Der ist 12 Jahre alt und der hatte Probleme in der Schule. Der wurde nicht so anerkannt, weil er der einzige Rollstuhlfahrer in einer Schule war mit 2000 Schülern, wurde gemobbt und bin nicht gerne zur Schule gegangen. Und dann haben die in der Schule tatsächlich mal einen Comedy-Auftritt von mir gezeigt, so ein Video sich angeguckt.
Oh, wie
und
fantastisch ist das denn?
Super, mega. Und seitdem machen die Witze mit ihm und er macht die Witze und er ist total integriert und sie nennen ihn jetzt den Comedian. Und ich habe mir gedacht, wenn mich so eine Nachricht, wenn mich so eine schöne Sache erreicht, wie toll kann das, oder wie vielen anderen Leuten geht es ja noch so? Also vielleicht kann man das ja noch mehr streuen und so ein Buch hat natürlich nochmal ein ganz anderes Klientel.
Jetzt brauchst du aber eine Schule, die noch eine größere Aule hat, weil jetzt kannst du ja sagen, du hast schon vor 2000 Schülern gespielt.
Ja, das wäre schön, genau. Das wäre
Lieber
super.
Tanchala, wir müssen gleich nochmal darüber reden, dass es eben auch nochmal eine Phase gab, dieses wirklich Annehmens der Krankheit. Und das hatte eben auch mit ein bisschen Decke über den Kopf ziehen und Abschotten zu tun, okay? Freue mich, dass du unser Gast bist. Schwimmbadwetter ist angesagt bis Mitte der Woche, aber vom Dreier springen, das kann mein Gast des Tages nicht. Dafür aber super Dreier werfen. Der Comedian Tanchala sitzt im Rollstuhl, ist begeisterter Basketballer und beweist, dass ein Rollstuhl kein Hindernis für den Lieblingssport ist. Wir haben über seine Diagnose Spina Bifida gesprochen und das hieß für Tanchala, bis zum 12. Lebensjahr ungefähr konnte er laufen. Zum Ende hin, so mit 11, 12, hat er gesagt, sah es immer ein bisschen aus wie so ein tapsiger Bär. Dann kamen die Krücken, um den Gang in der Aufrechten zu erhalten. Aber irgendwann, lieber Tanchala, gab es ja den Moment, da kam die Diagnose, du musst im Rollstuhl sitzen, das kommt auf einen zu, immer näher. Wann war das?
Ja, es war sehr unwirklich. Man hat da gesessen und hat sich gedacht, ja, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Das ist ein bisschen, es ist, man geht da ja auch hin, weil man denkt, ja, da erzählt einem immer dasselbe und ich höre mir das jetzt auch nochmal an. Also ich war schon draußen, also ich bin schon rausgegangen aus der Praxis. Und dann kam diese Aussage mit dem Rollstuhl und das ist jetzt, das soll sich nicht zu pathetisch anhören, aber das ist tatsächlich so ein bisschen so, als wenn man gesagt kriegt, naja, sie haben nur noch ein paar Monate zu leben. So hat sich das erstmal angefühlt, weil man gedacht hat, das alte Leben ist dann ja nach ein paar Monaten vorbei und wie ist das dann eigentlich? Also ja, und es, man hat ganz wirre Gedanken, also ganz, ganz rational auch. Wo kriege ich jetzt eigentlich einen Rollstuhl her? Bezahlt das die Krankenkasse? Und wie oft muss man die Luft aufpumpen von den Reifen? Also solche Fragen sind mir da durch den Kopf geschossen.
So was ganz Praktisches. Wen hast du angerufen oder war jemand bei dir?
Ich war alleine tatsächlich an dem Tag und bin dann raus und irgendwie war das genau dasselbe Gefühl wie damals, als ich bei meiner ersten Führerscheinprüfung durchgefallen bin. Da bin ich zur Telefonzelle gegangen. Gibt es heute nicht mehr, genau. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, ich bin durchgefallen. Und so ähnlich war das auch. Ich bin rausgegangen, habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich werde wahrscheinlich irgendwann im Rollstuhl oder ich werde bald im Rollstuhl sitzen. Und die Reaktion war witzigerweise genau dieselbe. Also damals beim Führerschein war es so, nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Und eigentlich haben die genau dasselbe gesagt.
Und du hast es ja auch hinbekommen, aber bis du das annehmen konntest, diese endgültige Tatsache, dass du wahrscheinlich den Rest deines Lebens, man weiß ja nicht, was kluge Wissenschaftler noch erfinden werden, aber im Rollstuhl sitzen wirst, war ja auch eine Phase des, ich gehe nicht mehr raus, ich sehe kaum noch Freunde und ich schotte mich ein in der Wohnung der Eltern.
Absolut, ja. Das war wirklich somit die schlimmste und schwierigste Phase, glaube ich, in meinem Leben. Es waren so 2,5, 3 Jahre, wo ich in eine tiefe Depression, kann man es eigentlich schon nennen, gefallen bin. Und sehr, sehr unheimlich die Phase gewesen, weil es einfach, eine Depression ist halt sehr ungreifbar. Das ist halt nicht wie ein gebrochener Arm, wo man zum Arzt geht und dann kriegt man
Gips.
Das
beschreibst du ja auch deutlich nochmal in deinem Buch, dass man das ernst nehmen soll, ne?
Absolut. Viele sagen das Wort einfach mal so, ich bin so depressiv oder es ist hier so eine depressive Stimmung. Man muss echt sehr vorsichtig sein. Das ist sehr, sehr ernst. Es war sogar so ernst, dass ich irgendwann mir gesagt habe, es war wirklich so ein Moment beim Zähneputzen abends, da habe ich mir gedacht, ja, also irgendwie musst du das jetzt auch in den Griff kriegen, so, also weil für ewig kannst du so auch nicht leben. Und ich glaube, der schlimmste Moment für mich war tatsächlich, wo ich Leute verstanden habe. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt selber nicht suizidgefährdet, so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe Leute verstanden auf einmal, die sich das Leben nehmen. Mhm. Weil man einfach sich sagt, ja, manchmal passieren Sachen, wenn die ewig so bleiben oder wenn man da nicht mehr rauskommt, dann ist tatsächlich die Alternative vielleicht nachvollziehbar. Und das war für mich, weil ich eigentlich ein sehr lebensbejahender Mensch bin, so
alarmierend. Was war denn dein Licht am Horizont, wenn du sagst, okay, du konntest das nachvollziehen, aber du warst selbst nicht lebensmüde? Was war dein Licht am Horizont?
Das war genau das Instrument, was ich brauchte, war irgendwas, was mich da wieder rauszieht. Und das Schlimme ist, man kann halt nicht irgendwie mit dem Finger schnipsen und sagen, jetzt, weiß ich nicht, kaufe ich mir eine Angel und Fischen ist auf einmal mein Leben, sondern es passiert dann halt einfach. Man muss, glaube ich, daran glauben. Und ich war dann wieder bei der Reha, ich glaube 2 Wochen nach diesem Zähneputzmoment, Physiotherapie gemacht und da hat dann mal jemand zu mir gesagt, hier Mensch, ich kenne dich doch, du bist doch früher so ein begeisterter Basketballer gewesen, jetzt kannst du nicht mehr laufen, warum spielst du eigentlich nicht Rollstuhlbasketball? Ich habe zwar in dem Moment gedacht, naja, danke fürs Angebot, aber 5 Behinderte, die gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, da habe ich keinen Bock drauf.
Das ist ja echt immer so krass. Und vor allen Dingen, du warst ja echt, dich hat man ja, wenn man sich so Interviews mit dir anguckt, da hast du immer gesagt, immer so dötsch, als Kind den Ball in der Hand gehabt und mit der anderen irgendwie Frühstücksei geöffnet.
Ja, ich war Basketball verrückt.
Es gab eigentlich nicht Tarn ohne Ball.
Das war wirklich so. Und tatsächlich,
Tannoball,
ja. Und als der Arzt das mir gesagt hat mit dem Rollstuhl, tatsächlich auch einer, jetzt wo du es sagst, das war auch einer der Gedanken, war nämlich, scheiße, ich kann nicht mehr Basketball spielen. Also das Laufen an sich war gar nicht für mich das größte Problem, sondern ich wollte Profi-Basketballer werden, wo ich niemals eine Chance gehabt hätte mit 1,78 und Gehbehinderung. Ne? Aber das war dann so ein bisschen dieser Moment, wo mich dann eine Reha, der angesprochen hat, da wurde das angeschoben und dann irgendwann habe ich, glaube ich, im Fernsehen gesehen, habe gesagt, Rollstuhlbasketball, was ist das denn? Das ist ja ein genialer Sport. Das ist ja eine Mischung aus Autoscooter und Basketball hier. Die ballern sich gegenseitig in den Stuhl rein, glatze, tätowiert, breite Typen. Ich glaube, das mache ich doch.
Also du schreibst ja, es gab dann eben eine Fernsehübertragung. Ich glaube, das waren die Paralympics in Peking. So hast du es geschrieben, 2008. Und da schreibst du keine Krüppel auf Rädern auf dem Basketballfeld, sondern eben durchtrainierte Athleten. Das waren keine Behinderte, das waren richtig Basketballer. Und erstaunlicherweise ist dann dein Traum, der mit 1,78 und Gehbehinderung nicht geklappt hat, hat dann ja als Basketballprofi im Rollstuhl ja geklappt. Da gab es einen Profivertrag und erste Bundesliga.
Ja, welche Ironie, oder? Du kommst in den Rollstuhl, denkst, alles ist vorbei und dann unterschreibst du 3 Jahre später einen Profivertrag im Sport. Also du verdienst mit Sport dein Geld, wenn du jemanden neu kennenlernst und er sagt, ja, was machst du denn beruflich? Weil du machst überhaupt irgendwas? Ich bin Profisportler, genau.
Also ja, ja, klar.
Gesicht ist unbezahlbar von demjenigen.
Und würdest du sagen, Sport war dann dein Licht am Ende des Tunnels?
Absolut, also das war mein Instrument und das lege ich halt dann auch den Leuten nahe, die halt in eine schwierige Situation kommen. Das muss ja nicht unbedingt jetzt ein Rollstuhl sein. Ich meine, wer von uns kann jetzt sagen, dass er noch nie eine schwierige Phase hat in seinem Leben oder ein Problem? Und ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man das annimmt, dass man erstmal sagt, okay, das ist jetzt ganz normal, dass es mir schlecht geht. Dann überspringt man nämlich eine sehr, sehr schwierige Phase. Und wenn man dann irgendwann ein Instrument hat, was einem da raushelfen kann, also es kann ein guter Freund sein, es kann die Musik sein, es kann ein Psychologe sein, ein Sport in meinem Fall. Und das ist tatsächlich ein Weg, um da wieder rauszukommen, weil sich das nämlich genau viele Leute fragen. Und das war mir halt sehr wichtig, auch im Buch irgendwie klar zu machen, dass man eben nicht nur diese Phrasen raushaut, also sowas wie niemals aufgeben, immer an sich glauben, das kann doch keiner mehr hören. Außerdem weiß keiner, was gemeint ist. Sondern man muss halt wirklich den Leuten auch was in die Hand geben, was, wie es halt funktionieren könnte.
Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Heute rollst du auf die Bühne und machst Witze über Fußgängerzone, ob du da überhaupt rein darfst und ob du dir auch einen Coffee to go holen darfst. Wir reden gleich weiter mit dir, lieber Tan Chakla. Und ja, Rollt bei mir ist das Buch, was ich jetzt allen mal hier ans Herz lege. Inspiration und Motivation ist mit drin im Preis, oder?
Auf jeden Fall
Bühnenchallern. Mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk ist Tan Chakla. Er ist Anfang 40, sitzt im Rollstuhl und ist als Comedian sehr erfolgreich. Letztes Jahr ist sein erstes Buch erschienen, Rollt bei mir. Und ähnlich wie in seinem Bühnenprogramm deckt er darin die Tücken des Alltags auf und rechnet mit uns Fußgängern im Leben eines Rollstuhlfahrers ab. Sehr humorvoll, manchmal auch sehr gnadenlos. Und ich denke ja immer, wenn Menschen auf die Bühne gehen, die uns zum Lachen bringen, da muss man sich auf solche Bühnenauftritte ganz speziell vorbereiten. Machst du das eigentlich noch, Tan?
Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr du dich darauf vorbereitest, umso beschissener wird es. Du darfst nicht machen. Du hast so viele Fehler, wenn du dich versuchst. Und witzig ist auch, wenn ich versuche, meine Geschichten durchzugehen vorher, dann bleibe ich immer hängen und denke, was habe ich denn da nochmal dann erzählt? Was kommt denn da nochmal? Und ich kann mich an nichts erinnern. Dann kommst du auf die Bühne und dann läuft es einfach. Dann weißt du genau, okay, jetzt und das und das und das und das ist einfach, das ist komisch. Das ist, glaube ich, auch eine gewisse, so ein Zusammenspiel. Mir fehlen die Zuschauer. Wenn ich es alleine mache, ist mir das zu banal.
Also ohne Publikum geht's nicht. Hast du denn so eine Art Testpublikum, wenn du neue Texte schreibst?
Ich habe es am Anfang mal vor Freunden und Familie gemacht. Das war einer der größten Fehler, die es gibt, weil das sind ja die schlimmsten Kritiker. Oh Gott, ich habe, nee, das ist nicht lustig. Das ist Kacke. Mach das anders. Nö, ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Und der andere sagt dann, ja,
du
ich
brauchst
super.
Neue Freunde.
Dann. Ja, ich brauche neue Freunde. Das ist ganz klar. Und man hat mir das mal, viele haben mir gesagt, mach das mal so vor so einem kleinen. Mittlerweile gehe ich ganz gerne mal in so Open Mics, wo es wirklich so in so Spielunken, ne, wo dann wirklich so 20 Leute sitzen. 10 davon hochbesoffen und der Rest auch Knülle. Und das ist super. Da merkt man dann, das funktioniert und
also
das funktioniert.
Also ich stelle fest, du verlässt dich eher auf den Alkoholpegel von Unbekannten als auf die eigene Family.
Absolut. Dann ist auch alles lustig. Ne? Also wenn man, das Gute, ich gehe ja extra dahin, wo viel getrunken wird, weil man muss ja nur sagen, hi, ich bin Tan. Und dann wird schon gelacht und man denkt sich so, ja, funktioniert.
Ja, weil die alle an ihren PIN-Code denken.
Selbstverständlich.
So.
Ja, die Tan-Nummer.
Lieber Tan, wenn du auf die Bühne gehst, musst du dann eigentlich bestimmte Vorbereitungen treffen, was jemand anders nicht treffen muss? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du mit dem Rolli unterwegs bist, mittlerweile hast du da so viel Erfahrung. Dein Blick auf unser Großstadt- oder auch Kleinstadtleben, ist das eigentlich rolligerecht?
Nein. Also die Bühnen, die
habe ich jetzt nicht erwartet,
ja. Nee, gar nicht, tatsächlich nicht. Also die Bühnen sind überhaupt nicht rollstuhlgerecht, weil es sind natürlich viele Theaterhäuser, alt, es ist Altbau viel. Und da hat damals natürlich nicht mehr ansatzweise einer dran gedacht, dass man Rollstuhlfahrer auf die Bühne geht. Also das ist im Publikum, das geht ja noch, ne? Da sitzen dann vielleicht eins. Was hat man im Nachhinein dann mal so nachgebaut, damit da auch Rollstuhlfahrer sich da als Zuschauer hinsetzen können? Aber als Künstler.
Was waren die schlimmsten Bedingungen, die du jemals vorgefunden hast?
Die schlimmste Bedingung war eine 3 Meter hohe Bühne ohne Treppe, wo man auch als Fußgänger eine Kletterausrüstung gebraucht hätte. Da haben die mich
also jetzt mit einem engen Rock oder mit einem Jumpsuit und mit High Heels, jetzt um mal an Frauen zu denken, wäre das ja auch irgendwie nicht möglich gewesen.
Ja, für Zuschauer wäre das grandios gewesen, das stimmt. Ich habe tatsächlich mal, das ist kein Scherz, ich hatte eine Bühne, die war, also es war diese 3,50 Meter hohe Bühne, ich wurde mit einem Flaschenzug hochgefahren.
Oh mein Gott.
Das war Also schade, dass die Zuschauer da noch nicht waren, das hätte die ganze Show gerettet.
Also Udo Lindenberg kommt auf seiner aktuellen Show 2019 mit so einem Flaschenzug runter und du wurdest damit hochgefahren. Hat sich das ansonsten im Straßenbild geändert? Also man sieht viele Bahnstationen, die ja mittlerweile etwas höher gelegt werden. Aber man weiß das ja selbst, wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist in irgendwelchen deutschen Bahnhöfen oder U-Bahnhöfen. Man sucht die Aufzüge und die sind doch meistens immer in der allerletzten Ecke, oder?
Ja, man muss erstmal da hinkommen, das stimmt richtig. Also wir sind auf einem guten Weg, muss ich sagen, gerade was jetzt neu gemacht wird, diese neuen Bauauflagen, Vorschriften, die sind sehr, sehr gut. Ich merke auch, dass so ein Schwung durchgeht, was Barrierefreiheit angeht und ich finde super, was du gerade gesagt hast, weil wenn man sich mal klar macht, dass wir alle mal irgendwann Kleinkinder waren und auch mal irgendwann später mal alt werden, also wir sind ja eigentlich nur zeitweise nicht behindert, nämlich in dieser mittleren Phase, wo wir nicht auf Hilfe angewiesen sind, dann betrifft dieses Thema ja eigentlich uns alle, weil Mütter mit ihren Kinderwagen, wie du es gesagt hast, müssen da hoch und wenn wir später unseren Rollator vor uns schieben, dann brauchen wir auch wieder Barrierefreiheit. Und das müsste man eigentlich mal ein bisschen mehr zugrunde legen.
Du beschreibst in deinem Buch diesen Moment, als du das erste Mal deine gewohnte Umgebung abgefahren bist im Rollstuhl, plötzlich als Parcours mit Hindernissen. Also all das, was dir vorher nicht aufgefallen ist, so Poller, die zu eng standen, irgendwelche Bordsteinkanten, das war ja plötzlich ein Riesenproblem. Du nimmst Anlauf, aber deine vorderen Räder stecken dann fest am Bordstein, obwohl der gar nicht so hoch war.
Ich habe quasi jeden Tag Ninja Warrior Germany da draußen, genau.
Also müssen wir da noch besser werden?
Ich denke schon. Also wenn man sich andere Länder anguckt, wie Amerika, wie Kanada und England, die unfassbar barrierefreundlich oder rollstuhlfahrerfreundlich barrierefrei sind, da müssen wir noch mehr erinnern. Es ist halt natürlich auch nicht einfach, weil hier ist auch sehr viel mit Albrecht. Je mehr man in den Süden geht, auch mit Pflastersteinen und sowas, ne, das wird dann immer barocker und es ist zwar alles schön anzugucken.
Sagen die Touris, oh, super tolle Altstadt und für dich Albtraum.
Also für mich ist es ein Albtraum, genau. Das ist dann ganz, ganz schlimm. Ich verstehe das, dass man nicht deswegen alles auf einmal abreißen kann, aber es gibt immer Alternativen und manchmal denkt man sich auch, naja, also diese Stufe hier jetzt, hallo, wofür? Also es ist unnötig. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wäre ich kein Rollstuhlfahrer, würde ich mir natürlich nicht mal ansatzweise darüber Gedanken machen. Also müssen auch wahrscheinlich die Verantwortlichen darauf ein bisschen angestupst werden.
Was ist denn, wenn dir ungefragt Hilfe angeboten wird, wenn plötzlich jemand hinten die Rollstuhlgriffe greift und sagt, ah komm, ich helfe ihm mal eben. Magst du das?
Das finde ich furchtbar. Also wenn es einer einfach so macht, ohne zu fragen, finde ich das ganz schlimm. Aber wenn einer fragt, generell finde ich es total klasse. Ich werde übrigens immer weniger gefragt und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Leute auch merken, ja, der kommt ganz gut damit klar. Und was mir wichtig ist, das würde ich auch gerne auch vielen Leuten ans Herz legen, ich höre das immer wieder, ja, ich habe mal einem Rollstuhlfahrer die Hilfe angeboten, das hat der ganz vehement abgelehnt, seitdem frage ich nicht mehr. Das darf man nicht machen. Ich glaube, der Nächste, der die Hilfe dann braucht,
ja, ehrlich, das ist doch so, wie ich habe mich einmal verliebt und es ist nicht gut gelaufen, jetzt will ich mich nie wieder verlieben.
Genau.
Gesagt, oder?
Genau so wäre es. Das wäre ja schade für jemanden, der dann die Hilfe dann wirklich gerne auch annimmt. Also immer wieder ruhig fragen und es gibt halt auch Blödmänner und sagen wir es mal so, wie es ist, auch Arschlöcher, die im Rollstuhl sitzen und die sind dann auch mal unhöflich, aber dafür können die anderen ja nichts.
Sie merken schon, liebe HR3-Hörer, wir sind mittendrin im Thema Inklusion. Gleich weiter mit Herrn Schaller. Oh, ich liebe diesen Song von Stefanie Heinzmann zusammen mit Jake Isaac. Und mein Gast heute ist Tan Schaller hier im HR3 Sonntagstalk. Erfolgreicher Comedian, Autor und er hat die unheilbare Krankheit Spina Bifida. Etwa jedes tausendste Kind ist davon betroffen. Das ist dieser offene Rücken. Und diese Krankheit hat ihn mit Mitte 20 zum Rollstuhlfahrer gemacht. Über all das, seine Krankheit, den Traum, damit eben im Rollstuhl sitzend auch Basketballprofi werden zu können, die Probleme für Rollstuhlfahrer in unserem Alltag, dass eben nicht immer alles barrierefrei ist. Darüber macht er Witze auf den Bühnen in unserem Land von Norden bis Süden, Osten bis Westen. Und auf seine Behinderung reduziert werden möchte Tan aber natürlich auch nicht, obwohl der Rollstuhl ja auch sein Markenzeichen ist. Das ist dann immer so ein bisschen so, Tan kann ich mir vorstellen, wie so ein rosa Elefant im Raum. Muss man den eigentlich ansprechen?
Also ich habe schnell festgestellt, man muss halt darüber reden, man muss es thematisieren, weil das größte Problem für einen Comedian, der anfängt, ist, worüber rede ich überhaupt? Und was nehmen die Leute ab, was ist authentisch? Und
hattest du mal ein anderes Thema?
Ja, also es wird natürlich viel im Fernsehen und auf YouTube und im Internet immer die Szenen gezeigt, wo ich sehr viel über den Rollstuhl rede. Das zeigt ja auch, wie die Medien anscheinend ticken, weil sie sagen, naja, klar muss er sich da irgendwo im weitesten Sinne erklären. Aber in meinem Programm ist es so, dass ich da schon wegkomme von, gerade im Verlauf des 90-minütigen Programms, dass am Ende sogar ich dann so ein kleines Plädoyer halte und sage, habt ihr eigentlich was gemerkt? Ich habe die letzte halbe Stunde keinen Behindertenwitz gemacht. So, und dann haben wir trotzdem aber alle hier gelacht und da kann man mal sehen, wir können auch so Spaß miteinander haben. Und das zweite Programm, was ich ja zum Beispiel schreibe, ist ganz bewusst fast schon rollstuhlfrei und das Thema Behinderung ist quasi komplett raus. Es ist schon gut und wichtig, auch es immer mal wieder aufleben zu lassen, es auch als Werkzeug zu benutzen, weil ich will es auch nicht künstlich wegdiskutieren. Es gehört ja nun mal zu mir und das ist auch Teil meiner Persönlichkeit.
Aber du würdest jetzt nicht das zweite Programm genauso intensiv mit diesem Thema bestücken, wie du das jetzt vielleicht beim ersten noch gemacht hast.
Genau, das ist jetzt durch. Jetzt kommt ja auch so, trennt sich die Spreu vom Weizen und ich werde auch nie vergessen, das war der größte Ansporn. Dieter Nuhr hat mal zu mir gesagt, nachdem ich bei ihm auftreten durfte, dann weißt du was, ich würde das so gerne mal sehen, dass du irgendwann auf die Bühne kommst, kein Wort darüber verlierst, über dieses Thema Behinderung, Rollstuhl und wieder runtergehst.
Das wäre doch dann Inklusion.
Ja, das ist es ja. Ich bin ja kein Rollstuhl-Comedian. Ich bin ja ein Comedian, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt. Und natürlich
wie heißt der nochmal aus Münster, der eigentlich auch die ganze Zeit im Stuhl sitzt? Der mit der Mütze.
Thorsten Sträter.
Ja, genau.
Ja, genau. Mhm.
Ja, der ist ja auch so ein Sesselsitzer.
Typ. Ja, genau. Der sitzt ja eigentlich fast mehr als ich, ne? Und das ist ja auch ein grandioser Mensch. Und das ist, wird überhaupt nicht thematisiert, dass der halt viel sitzt, oder das ist halt auch nicht schlimm, aber natürlich ist das ein sehr auffälliges Merkmal der Rollstuhl, das ist gar kein Thema und es macht auch keinen Sinn, so zu tun, als wenn es nicht so wäre, möchte ich auch gar nicht, aber ich finde es natürlich schön, dass die Leute irgendwann, du kennst das auch bestimmt auch, wenn du jetzt einen Comedian siehst, der irgendwie dick ist und auf die Bühne geht und 90 Minuten lang nur darüber reden würde, dass er dick ist, oder ein Italiener oder ein Türke, der nur darüber redet, wie es ist, italienisch und türkisch zu sein, das nervt doch auch irgendwann, hat man auch keinen Bock mehr, also da sagt man auch irgendwann, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt red doch mal über andere Sachen und dann weißt du ja auch, okay, der ist gut.
Und trotzdem will ich nochmal sagen, du hast es vorhin angesprochen, es kam ein Fan auf dich zu, der gesagt hat, super, dass du dieses Programm machst, weil ich habe einen 12-jährigen Bruder, der sitzt auch im Rollstuhl, der ist in der großen Schule, ist der einzige Schüler im Rollstuhl und der wird gemobbt. Also es ist eben noch nicht Realität, damit so ganz entspannt umzugehen und eigentlich ist gar nicht mehr zu sehen, sondern den Menschen in dem Rollstuhl einfach wahrzunehmen und nicht nur diesen Rollstuhl. Und das muss man auch vielleicht nochmal ansprechen, das Wort behindert ist ja etwas, was auf dem, du bist behindert, das wird ja so leichtfertig immer über den Schulhof als Schimpfwort auch geworfen. Was antworten wir denn denen?
Ja, das ist, habe ich früher auch gemacht. Ne? Also es war halt so in und das macht man ja immer noch und irgendwie denkt man natürlich nicht drüber nach, wenn man nicht selbst in irgendeiner Form damit was zu tun hat. Und man sollte ein bisschen vorsichtiger sein und auch sich klar machen, dass es vielleicht andere Leute verletzt, weil es ja nichts anderes als ein Synonym für, also es ist ja ein negatives Synonym eigentlich. Und ich glaube, dass, ja, je mehr man sich Gedanken darüber macht, umso schneller verliert man vielleicht auch die Lust, so ein Wort zu benutzen, weil man halt einfach weiß, da gibt es auch Menschen, die sind halt nun mal behindert und für den meine ich damit aber eigentlich gar nicht, wenn ich das jetzt zu dir sage.
Du hast so eine ganz witzige Szene geschrieben in deinem Buch, wenn du mit deinem Prollo-Karre, so ein bisschen hast du es beschrieben, auf dem Behindertenparkplatz fährst, ja. Wie dann die Leute reagieren und ich weiß, im Fernsehen kannst du immer so die Arme verschränken und sagen, wie die Leute dann so neben dir stehen. Kriegen wir das im Radio auch hin, dass du das beschreibst, wie Leute reagieren?
Das ist natürlich klar, dass wenn man mit einem Rollstuhlfahrer untypischem Auto, ich habe ein relativ sportliches Coupé jetzt vorm Super, meine ich als
doppelter Auspuff?
Ja, natürlich. Laut, Musik, hast du nicht gesehen. Also deutscher Hip-Hop, ich muss mich auch ein bisschen integrieren. Und dann parkst du da auf dem Behindertenparkplatz und dann lernst du erstmal natürlich viele Leute kennen. Also ich sehe das in meinem Rückspiegel. Ne? Die gehen dann an mir vorbei und machen so für mich die Prototyp-Bewegung des Deutschen. Die gehen nämlich mit verschränkten Armen an mir vorbei und schütteln so mit dem Kopf so
schmallippig.
Genau. Und dann wissen die halt noch nicht, dass ich im Rollstuhl sitze, weil ich da eben erst noch im Auto sitze und was weiß ich. Man guckt noch auf den Einkaufszettel, schreibt noch eine WhatsApp. Und dann sehe ich die Leute ja aber natürlich meistens im Supermarkt wieder. Und das ist für mich immer so eine der befriedigendsten Alltagssituationen, die ich habe, weil dann sehen die mich im Rollstuhl, sind natürlich vom schlechten Gewissen geplagt und genau in diesem Moment fahre ich quasi an diesen Leuten vorbei im Rolli und mache dann die gegenteilige Kopfbewegung und nicke und mache und dann ist es sehr, ich sag mal, aufschlussreich auch für die Leute, also wenn ich aus deren Sicht sehe, glaube ich, ist das eine schöne Aufklärung der Situation. Ja.
Ist aber nicht der einzige Grund, warum du in den Supermarkt fährst, oder um diese Genugtuung zu erleben.
Ich habe mich schon erwischt, dass ich 2-3 Mal bewusst dort geparkt habe, nur um das quasi mal nochmal zu machen, weil es mich einfach sehr
und
glücklich
macht. Und wenn du das Toastbrot oben in der obersten Regalreihe haben willst, musst du eigentlich auch immer jemanden fragen.
Eigentlich schon. Zum Glück stehen die günstigen Artikel ja immer unten. Deswegen kaufen wir Rollstuhlfahrer auch relativ günstig ein. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, wird man das gesparte Geld auch schnell wieder los bei diesen Kinderfallen an der Kasse. Also
ja,
es hat
stimmt.
Vor- und Nachteile.
Die sind dann ja bei dir auch auf Augenhöhe, ne? Wenn du ans Rollband fährst.
Ja, und auch ich mag Eis und Kinderschokolade und hast du nicht gesehen. Also wir sind da nicht vorgewahrt.
Und
also,
Tiefkühltruhe, jetzt mal ehrlich, weil da muss man sich ja schon, wenn man jetzt die Spinatpizza oder Mozzarella haben will, ich weiß nicht, worauf du stehst, dann besonders tief auch eintauchen. Wie geht das?
ja, übergreifende Situation. Ne? Also ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass ich natürlich sehr lange Arme habe. Es sieht dann aber immer auch ein bisschen aus, als wenn man im Trüben fischt. Also ich finde das immer total dämlich.
Stimmt,
das ist total
so
blöd.
Abtauchen.
Ja, ja, Gott sei Dank sind die Scheiben aus Glas, sonst könnte ich es ja nicht sehen. Aber das ist ein bisschen wie der hier beim Jahrmarkt, dieser Arm, der dann so runterfährt und dann so zufällig. Guck mal, aber heute, ich kann gar nicht vorher sagen, ich möchte eine Salami-Pizza haben, ich greife rein, gucke hoch und sage, Thunfisch? Na okay, können wir machen. Und dann nehme ich das mit.
Dann, Schala, ich freue mich, dass du unser Gast des Tages bist und mein Zwerchfell freut sich auch.
Riesenkompliment. Er ist auch ein feiner Kerl. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal kennenlernen dürfen, auch persönlich, auch hinter der Bühne, und unglaublich netter, sympathischer Mensch. Und trotz diesen Riesenerfolges, für mich ist er einer der besten Comedians, ein sehr, sehr bodenständiger Mensch.
Also hast du sein Publikum eher kennengelernt, bevor du ihn dann als Mensch kennengelernt hast, weil ihr seid beide mal in Berlin gewesen, seid nebeneinander aufgetreten. Er vor wie vielen Leuten?
Oh, das war der Wahnsinn. Also wir haben im Tempodrom war das in Berlin und da gibt es ja eine große und eine kleine Bühne. Und
das
eben,
ist krass groß, die große Bühne.
Ja, genau. Und also er hatte, glaube ich, 2500 Leute irgendwie und ich hatte, in der Anfangsphase ist dann 150 Zuschauer, was also gut ist für einen Newcomer.
Und was schlägt er dir dann vor?
Dann sagt er zu
das
mir
so
im Backstage, weißt du was dann, wir tauschen jetzt mal für die ersten 10 Minuten die Bühne, du trittst bei mir auf und ich bei dir. Und ich habe witzigerweise gar nicht so sehr dran gedacht, wie ich mich jetzt fühlen würde vor den 2500, sondern ich habe mir gedacht, was denken eigentlich meine 150 Mannequin, wenn der größte Comedian hier überhaupt jetzt plötzlich vor dir, weil die wussten gar nicht, dass er da ist.
Du bist so lieb, echt? Und dann musst du aber raus vor 2500 Leute. Wie
das
war das?
Ja, das war Wahnsinn. Das war, also ich muss dazu sagen, ich habe ganz kurz dann im Nachhinein mitbekommen, wie es war, als er bei mir erstmal aufgetreten ist und er wusste genau, wie er die Leute kriegt. Er kam dann und die Leute haben natürlich gedacht, was ist denn jetzt? Was will denn Jaylan? Und er hat gesagt, Freunde, macht euch keine Sorgen, ich bin's Tan, ich kann wieder laufen. Super geil, das war natürlich genau der Humor und dann hat er die schon mal gehabt. Und ich hatte natürlich ganz andere Probleme drüben in der großen Arena von den 2500, weil ich habe so eine Zwangsjacke gekriegt, weil das ist ja so sein Programm, der Kronk, der kommt ja so auf die Bühne, wird ja in so einer Sackkarre reingeschoben. Sackkarre brauchte ich nicht, hatte ja meine eigene dabei. Und dann wurde ich so reingeschoben, dann musste ich die Jacke ausziehen, dann Pyrotechnik kannte ich alles nicht, ne? Rock'n'Roll, und ich rufe da in die Menge, Rock'n'Roll, Berlin, seid ihr gut drauf? Und dann hat mir der Security erzählt im Nachhinein, der war ganz hinten und hat gesagt, da waren so ein paar Mädels, die haben die Hände von dem Mund gelegt, als sie mich gesehen haben, und gesagt, oh nein. Und ich dachte natürlich, der meint, oh nein, warum sitzt denn jetzt der Bülent im Rollstuhl? Aber das haben die gar nicht gesagt, die haben gesagt, oh nein, der Bülent hat sich die Haare geschnitten. Unglaublich.
Was ist der Satz, den kein Rollstuhlfahrer mehr hören möchte?
Der Satz, den kein Rollstuhlfahrer mehr hören möchte, Entschuldigung, da drüben auf der anderen Straßenseite ist auch ein Rollstuhlfahrer. Kennen Sie sich?
Oh nein.
Mega, ja.
Oh Mann, das ist so, man sagt, ja, ich kenne auch eine Jüdin, kennt ihr euch?
Genau. Super Antwort übrigens für jeden Rollstuhlfahrer, wenn er mal darauf antworten möchte. Einfach sagen, wissen Sie was, die dämliche Frage hat mir gestern auch schon mal einer gestellt. War das Ihr Bruder? Ja, so, das kann man machen.
Du bist mal in einem Interview gefragt worden, was würdest du antworten, wenn ein Arzt dir anbietet, dich wieder gehen lassen zu können?
Was hast du gesagt? Ich habe tatsächlich gesagt, dass ich eher dazu tendiere, das abzulehnen, dass ich nicht tauschen würde, wenn ich natürlich...
Du siehst jetzt nicht, dass mir gerade die Kinnlade runterfällt, weil jeder würde natürlich denken, Laufen hat vielleicht doch Vorteile.
Mit Sicherheit.
Du antwortest nein, Rollstuhlfahren hat Vorteile. Welche?
Aufgrund der Erfahrung einfach. Also wenn ich mir jetzt überlege, rein jetzt mal fiktiv gesprochen, ich würde das alles eintauschen, die ganzen Erfahrungen. Also alles, worüber wir geredet haben, Comedy, Basketball, Modeln, was mir alles passiert ist, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ich meine, wir beide würden jetzt auch nicht miteinander reden. All diese wundervollen Leute, die ich kennenlernen darf,
doch,
von denen ich sprechen darf.
Doch, der Humor hätte uns verbunden. Und als Comedian wärst du bestimmt auch hier gelandet.
Aber ich wäre nie Comedian geworden, glaube ich. Das ist der Aspekt. Und wenn ich mir dann überlege, dass das alles weggefallen wäre und was hätte ich jetzt dafür gekriegt? Okay, ich könnte jetzt die Treppen selber hochgehen.
Du wärst
und
der coolste Werbekaufmann deutschlandweit.
Genau.
Wir haben das jetzt 2-3 Mal erwähnt mit dem Modeln. Wir sind fast am Ende der Sendung. Kannst du es noch ganz schnell erzählen? Berlin Fashion Week ist irgendwie ein großes Ereignis. Du bist angefragt worden, ob du modeln kannst und hast irgendwie gedacht, ja, 5 Rolli-Fahrer da in so einer Nebenhalle, nee, das mache ich nicht mit. Dann warst du aber das erste Model mit Rollstuhl auf einem Laufsteg. Und wie ist das auf dem Laufsteg?
Das ist spannend. Das ist Hindernisparcours vom Feinsten. Weil so ein Catwalk, heißt ja auch schon Walk, das ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Das ist kein Cat Drive, das ist viel zu schmal. Und ist eine Aktion gewesen, da an diesen Models vorbeizufahren. Zum Glück sind die alle so schlank und so schmal. Und da musste man im Training vorher, im Lauftraining, musste man quasi üben, wie ich an denen vorbeifahre, so rechts dran vorbei. Zum Glück haben die so einen extremen Hüftschwung. Also wenn die nach links geschwungen sind, musste ich rechts dran vorbei, weil... Ich meine, triff mal so eine da mitten auf dem Steg oder fahr die mal an auf dem Steg, dann fliegt die natürlich auch gleich erstmal in die dritte Reihe, weil die wiegen ja nichts. Ne?
Und du kennst das natürlich vom Dribbling, vom Basketball, von daher warst du dann natürlich irgendwie schon ganz gut vorbereitet.
Auf einem Rad dran vorbei sozusagen, genau, es war sehr spannend, ja.
Es war sowieso sehr spannend heute mit dir, lieber Tan. Und wer Lust hat, unser Gespräch nochmal nachzuhören, der kann das im Podcast. Und ganz zum Schluss, finde ich, müssen wir irgendwie nochmal eine Liebeserklärung an deine Eltern raushauen, oder?
Ja, die soll ich das machen? Süß. Sehr gerne.
Ja,
sehr gerne.
Ich fange bestimmt gleich an zu weinen, weil ich auch Mama bin.
Okay. Ja, Mama und Papa, wenn ihr zuhört, und das tut ihr, das weiß ich, weil ihr verfolgt alles, was ich mache. Ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen für alles, was ihr bis jetzt für mich getan habt und für vor allem dafür, dass ihr mich niemals spüren lassen habt, dass ich halt ein bisschen anders bin. Und danke, dass ich der Mensch sein darf, der ich heute bin, mit all meinen ja, positiven, aber auch negativen Attributen. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, dass ihr für mich lebt und vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen. Meine Eltern sind unheimlich fit für ihr Alter. Die sind 70 und 80 Jahre, sehen aber aus wie 60. Und als ich sie mal gefragt habe, warum die so diszipliniert sind, dann haben die mal zu mir gesagt, naja, wir müssen uns gesund ernähren, weil wir ja lange leben müssen, um für dich da zu sein. Und das fand ich großartig.
Oh, wie lieb. Ich meine, du bist ja Einzelkind, haben wir am Anfang der Sendung gesagt, frag mal, ob du vielleicht eine Schwester brauchst und dann könnten die mich vielleicht auch adoptieren. Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Sonntag, lieber Tan, und alles Gute.
Dankeschön, Bärbel, vielen Dank.
Bis bald, tschüss.
Tschüss.
HR3. Zu Hause in Hessen.